Ihr Lieben, morgen auch von mir. Ja, Child of God, herrlich. Das sind wir, das dürfen wir sein. Wie wunderbar ist das denn? Hast du das heute schon gewusst? Ja, bestimmt. Nimm es auf in dein Herz. Es ist herrlich. Wir sind Kinder Gottes. Wunderbar. Ich hatte gestern einen schweren Schicksalsschlag zu verdauen. Ich ging so schön baden, lag da in meinem Wasser und wollte ein spannendes Buch lesen. Na? Und dann ist mir hier meine Brille. Tatsächlich ist der Bügel hier abgegangen. Heute habe ich es mit Tesafilm geklebt, damit ich meine Predigt halten kann. Ja, schwere Schicksalsschläge, so ist das. Ne? Aber was hält schon 1000 Jahre? Ne? Da sind wir beim Thema. Ja, das tausendjährige Reich, der Messias und du. Das ist mein Thema. So habe ich es mal tituliert. Weil das Ganze muss ja vielleicht oder kann ja auch was mit uns zu tun haben, wenn wir über Israel sprechen, was wir die letzten Wochen ja auch schon getan haben. Ja, eine solche lange Zeit können wir uns kaum vorstellen. 1000 Jahre! Was besteht schon 1000 Jahre? Ne? Alles um uns herum verfällt. Ne? Brillen, guck dich im Spiegel, da weißt du auch, 1000 Jahre schaffst du nicht. Ne? Jedenfalls nicht hier auf der Erde. Ja, wir sind in so einem beschleunigten Wandel der Zeit. Frag mal die Menschen, wenn du sie heute noch erreichen würdest vor 100 Jahren. Hast du WLAN? Ne? Bist du mal mit dem Flieger nach Amerika? Hast du ein Telefon? Mal vor 100 Jahren? Weiß ich nicht, vielleicht. Nee, glaube ich auch noch nicht so richtig. Fernseher? Nee. Die Zeit rast. Ne, kennen wir, die Dinge ändern sich rasend schnell. Kann denn ein Reich wirklich 1000 Jahre bestehen, habe ich mich gefragt. Hitler hat es mal versucht. Ne? 12 Jahre hat er geschafft, sehr dunkle Jahre für Deutschland und für die Welt. Gut, dass sie nicht 1000 Jahre gedauert haben. Das Römische Reich hat tatsächlich in verschiedenen Regierungsformen um die 1000 Jahre gedauert. Aber es war kein Friedensreich. Das war ein kriegerisches Heer und die haben nur Völker unterworfen. Und von daher, sie haben immer gesagt, wir haben da Ordnung reingebracht. Ne? Ja. Sie haben sehr viel gemordet und getötet und es war Krieg. Ja, es gibt die Theorie, das tausendjährige Reich könnte 381 nach Christus begonnen haben können. Denn da hat der Kaiser Konstantin die christliche Kirche anerkannt. Und 1381 haben formell die Päpste die Macht übernommen. 1000 Jahre, genau 1000 Jahre. Aber war da Frieden? Nein, ne, auch da war kein Frieden. Das wisst ihr, dass wir auch im Mittelalter und bis heute, nein, Frieden, nein, kein Friedensreich, keine 1000 Jahre. Von daher... Ja, es könnte es doch noch in der Zukunft liegen, ne? Dann ist die Frage, dauern denn 1000 Jahre, wie sie in der Bibel stehen, auch wirklich 1000 Jahre? Das ist ja auch eine Frage, ne? Was du eben sagtest, wir haben keine Glaskugel, aber wir haben die Bibel. Und man kann so ein bisschen da hineinschauen und versuchen, das herauszufinden, wenn man nämlich so, es gibt Zahlen in der Bibel, die haben eine symbolische Bedeutung. Wie zum Beispiel, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Ja, das klingt wirklich danach, dass es symbolisch ist, nämlich Gott ist zeitlos. Gott ist nicht der Zeit unterworfen. Das will dieser Satz von Petrus hier eigentlich uns sagen. Da ist die 1000 symbolisch gemeint. Eine solche Symbolik finden wir aber nicht beim tausendjährigen Reich. Ja, deswegen können wir getrost davon ausgehen, dass es wirklich 1000 Jahre sein werden. Wo steht das Ganze? Offenbarung 20, im Kapitel 1 bis, nein, Offenbarung 20, Verse 1 bis 3. Ich habe heute nichts für die Wand, deswegen schaut in eure Bibeln, wenn ihr welche habt. Davon sind noch welche. Wenn sich noch eine holen möchte, bitte gerne. Ansonsten vertraut mir, dass ich nicht von Mark Twain irgendwas hier sage, sondern wirklich das Wort Gottes. Ja? Ich habe die Elberfelder Übersetzung. Und von da lese ich jetzt mal Offenbarung 20, 1 bis 3. Und ich sah einen Engel, also der Johannes, ne? Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. und ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und erband ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführte, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Also sehr eindeutig, 1000 Jahre und keine Hinweise auf irgendeine Symbolik. Ab Offenbarung 4 bis Offenbarung 19 haben wir in unserer Predigtreihe ja vor 1,5 Jahren gehört. Da haben wir die noch vor uns liegende Zukunft beleuchtet in diesen Texten. Es werden die Gerichte in der Drangsalzeit beschrieben bis zur Wiederkehr Christi am Ende der 7-jährigen Trübsal. Hierzu ganz kurz nur, diese Drangsalzeit beginnt mit dem Friedensvertrag des Antichristen mit Israel. Das können wir in Daniel lesen. Zu diesem Zeitpunkt wird Jesus seine Gemeinde, uns, bereits zu sich in den Himmel geholt haben, da uns nicht das Gericht gilt, sondern Israel und den Nationen. Da gibt es sicherlich andere Ausleger. Wir sehen uns im Himmel trotzdem alle wieder, auch die das anders sehen. Ja, am Ende der Drangsalzeit kommt dann der Engel aus dem Himmel herab und nimmt Satan gefangen und bindet ihn für 1000 Jahre. Und wie gesagt, wir können wirklich annehmen, es sind 1000 Jahre. 1000 Jahre ohne Satan. Hey, das wünsche ich mir auch für mich heute, ja, dass Satan nicht hier irgendwo rumläuft oder uns beeinflussen kann. Ja. Aber das wird eine Zeit werden, wo Satan tatsächlich 1000 Jahre gebunden ist, wo er nicht wirken kann. Aber ich glaube, wir können, oder die Menschen werden auch dann sündigen können, auch wenn Satan nicht da ist. Ja, wir sind sündige Menschen, auch die Menschen, die dann leben werden, werden sündigen. Also nur weil Satan gebunden ist, heißt es nicht, dass die Menschen nicht sündigen. Warum muss Satan für 1000 Jahre gebunden werden? Na, warum muss dieses Reich noch entstehen für 1000 Jahre? Das sagt uns die Bibel nicht. Warum müssen das 1000 Jahre sein? Hans-Peter Reuer hatte eine schöne Erklärung. Die hat mir gefallen. Er sagte oder äußerte seine Vermutung, dass Gott den Menschen zeigen wollte, wie es hätte aussehen können, wenn es keinen Sündenfall gegeben hätte. Ja? Die Beschreibungen oder was wir wissen aus der Bibel zum 1000-jährigen Reich, so hätte es sein können, wenn Adam und Eva oder die Menschen danach, dann hätten die Nächsten gesündigt. Wenn Adam und Eva nicht gesündigt hätten, bin ich mir sicher, spätestens ich wäre der Grund gewesen, dass das nicht passiert. Ja, das denkt Hans-Peter Reuer. Ich fand's schön, wollte ich euch so mitgeben. Aber auch, wie gesagt, die Bibel lässt es offen. Die Menschen haben bis zu diesem Zeitpunkt des Beginns dann des 1000-jährigen Reiches, wenn das jetzt irgendwann bald beginnen sollte, so rund 6000 Jahre, du hast es eben auch schon gesagt, dass wir ungefähr 6000 Jahre derzeit Menschheitsgeschichte haben. Die Juden feiern derzeit oder haben das Jahr 5785, irgendwie so. Und irgendwo ist da auch ein Fehler in der Geschlechtergeschichte drin. Da weiß man nicht so ganz genau, ob es nochmal 100 Jahre mehr oder weniger sind. Es kann also wirklich sein, dass wir uns dieser 6000 doch deutlich nähern. Kann sein, muss nicht sein. Es ist einfach nur mal ein Hinweis auf diese Zahl 6000. Und 6000 Jahre haben die Menschen und Israel mit Sünden leben müssen. Ja? Und dann kommen 1000 Jahre Ruhe. Und dann haben wir 7000 voll. Und das ist irgendwie auch schön, so dieser Gedanke, dass wir bei 7 ja die Vollkommenheit haben. Ja? Die 7 ist das Symbol für die Vollkommenheit. Einfach nur symbolisch, einfach mal ein Gedanke, warum wir die 1000 Jahre eventuell so haben können. Ist ein Gedanke. 1000 Jahre Shalom. Das ist ein Geschenk an Israel. So sehe ich es auch. Ja, dass das Volk, was ja doch wirklich sehr viel Verfolgung erlebt hat und immer noch erlebt, wie wir wissen, dann eine lange Zeit der Ruhe erleben wird. Und das ist auch für mich ein Hinweis, dass es auch wirklich 1000 Jahre sind. Denn diese Ruhe, das muss man dann auch genießen. Und wenn das nur ganz kurze Zeit wäre, dann wäre das nicht wieder, ne, das Aus meiner Sicht, es wäre nicht genug. Man muss Israel diese Ruhe geben, diesen Shalom. Und das hat mir einfach auch gut gefallen. Was haben wir bisher geklärt, bis hierhin? Das tausendjährige Reich liegt in der Zukunft. Es sind tatsächlich wahrscheinlich 1000 Jahre. 1000 Jahre ohne den Einfluss von Satan, 1000 Jahre des Friedens, 1000 Jahre der Ruhe, des Shaloms. Beschreibt die Offenbarung diese Zeit noch näher? Leider nein. In der Offenbarung finden wir keine weiteren Erklärungen zu diesem tausendjährigen Reich. Haben wir trotzdem einen Einblick darin? Ja, im Alten Testament. Im Alten Testament finden wir bei den Propheten einige Verheißungen zu einem künftigen Reich. Denn genau dieses erwarten die Juden, und zwar die Juden, die an die Tora glauben, ja, die gläubigen Juden, die weltlichen Juden, die interessiert das nicht, die erwarten auch keinen Messias, aber die, die an Gott glauben, die an die Tora glauben, an das Alte Testament glauben, die erwarten ein Reich, ein messianisches Reich, die erwarten ihren Messias und dass der Messias noch kommt. Sie glauben nicht, dass dieses Reich nur 1000 Jahre sein wird, sondern sie gehen davon aus, dass dieses Reich für ewig andauert. Warum? Dazu gleich ein paar Bibelstellen. Fangen wir mal an mit Amos 9. Amos 9, Vers 11. Amos war ein Prediger, der Nordisrael oder im Norden gepredigt hatte, kam aber aus dem Süden, interessanterweise. Aber er sollte dem Norden predigen. Und Amos beschreibt, an jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf, ihre Risse vermaure ich und ihre Trümmer richte ich auf. Und ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit. Hier finden wir einen Hinweis, die Hütte Davids, das Laubhüttenfest, hatten wir in unserer Predigtreihe, durfte ich auch halten, diese Predigt zum Laubhüttenfest, dass das Laubhüttenfest im tausendjährigen Reich seine Erfüllung findet. Die Hütte Davids ist das messianische Reich in den Grenzen des Landes wie in den Tagen der Vorzeit. Es ist das Land, was Gott den Hebräern nach dem Auszug aus Ägypten zugewiesen hat. Kanaan, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. In der Wüste machten sich die Hebräer damals Laubhütten und in denen hatten sie Schutz vor der Witterung, Kälte in der Nacht, Hitze am Tag und sie konnten durchs Dach schauen und wenn die Wolke Gottes weiterzog. Ja, das war wichtig. So hatten sie sichergestellt, dass sie in der Wüste den Schutz Gottes hatten, aber auch die Gemeinschaft mit Gott nicht verloren. In Sacharja 14, Verse 16 fortfolgende, finden wir Sacharja 14, Vers 16. Und es wird geschehen, alle Übriggebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, Klammer auf, im tausendjährigen Reich, Klammer zu, um den König, den Herrn der Herrscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Ja, wir finden in Sacharja also, dass das Laubhüttenfest tatsächlich in Zukunft, aus Sicht der Juden, in Zukunft wird es wieder gefeiert. Wobei die Juden denken, es ist ewig noch. Ne? Ja, die Verheißung ist also die völlige Wiederherstellung des kompletten Israels. In Amos 9 finden wir in Vers 14, da wende ich das Geschick meines Volkes Israel. Sie werden die verödeten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Gärten anlegen und deren Frucht essen. Ich pflanze sie in ihr Land ein und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Das ist also eine wunderbare Verheißung hier fürs Volk, für das Volk Israel, für ein ewiges Glück, Wohlstand, Fruchtbarkeit, ja, Weinstock und den Schutz Gottes. Nochmal in Sacharja 14, und man wird darin wohnen und einen Bann wird es nicht mehr geben und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen. Da wird dann der Reichtum aller Nationen ringsrum eingesammelt werden, Gold und Silber und Kleider in großer Menge. Dann noch Jesaja 35, freuen werden sich die Wüste und das dürre Land, jauchzen wird die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und jauchzen, ja jauchzend und jubelnd. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Ja, das messianische Reich wird voller Pracht sein, voller Herrlichkeit. Die Schechina wird da sein, ja, die Herrlichkeit Gottes, die Anwesenheit Gottes, die damals in den salomonischen Tempel eingezogen ist. Ja, das wird wieder da sein. Darauf freuen sich die Juden. Die Herrlichkeit ist aus dem Tempel wieder ausgezogen, damals in der Zeit, als die Juden wieder abgefallen sind von Gott, zur Zeit, wo Nebukadnezar dann kam und vorher, also Nebukadnezar war quasi die Rache Gottes dafür, dass die Juden abgefallen sind und die Schechina ist aus dem Tempel wieder raus. Ich möchte nicht, dass die Schechina Gottes aus mir jemals wieder herausgeht. Ich bin so froh und ich glaube ja auch, dass das bei euch nie passiert. Ja? Ihr habt es für ewig. Ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist. Die Schechina, die Anwesenheit, die Herrlichkeit Gottes wird uns niemals verlassen. Damals den Juden im Tempel ist es passiert. Interessant ist, was jetzt kommt im Jesaja 65. Ganz interessant, Jesaja 65, 18 bis 25. Da erfahren wir etwas davon, wie es den Menschen geht. Jesaja 65, 18 bis 25. Vielmehr freut euch und jauchzt alle Zeit über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Jauchzen und sein Volk zur Freude. Und ich werde über Jerusalem jubeln und über mein Volk mich freuen. Und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird darin nicht mehr gehört werden. Und es wird doch keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird, und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben, und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Wolf und Lamm werden zusammen weiden, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange. Staub wird ihre Nahrung sein, man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Wow! In Jesaja 11 finden wir ähnliche Formulierungen, da geht es um Wolf und Lamm. Das lasse ich jetzt mal wegen der Zeit raus. Aber wir sehen hier, dass es ja ein besonderes Reich ist. Ja, unsere Zeit heute ist gezeichnet von ja Sterben und Tod. Babys sterben und nicht jeder wird Senior und wird über 100. So ist das in unserem Reich und das sind alles Folgen des Sündenfalls. In dem Reich, was die Juden erwarten, wird das anders sein, in dem tausendjährigen Reich. Das messianische Reich hat nach diesen Bibelstellen, die ich bisher genannt hatte, folgende Merkmale. Die Wiedererrichtung der Hütte Davids in den Grenzen, die Gott dereinst zugewiesen hat. Wohlstand, Frieden und Schutz, keine Raubzüge von wilden Tieren, ewige Freude, kein Leid wird mehr sein, die Sichtbarkeit der Herrlichkeit Gottes, niemand stirbt vor der Zeit. Aber es wird noch gestorben. Ja, das ist auch interessant. Was erwarten die Juden nicht? Ein tausendjähriges Reich, eine Drangsalzeit von 7 Jahren. Ein himmlisches Jerusalem, was in der Offenbarung ja steht. Eine Entrückung. Nein, das erwarten die Juden, die an die Tora glauben, nicht. Das sind alles Themen, die wir in der Offenbarung finden. Haben die Juden denn Unrecht? Wird das alles nicht eintreten? Werden Verheißungen aus der Bibel nicht eintreten? Doch. Doch. Alle Verheißungen Gottes treten ein. Manch eine wird im himmlischen Jerusalem sich wiederfinden, manch eine wird nur im tausendjährigen Reich sein. Zum Beispiel dass Menschen nach 100 Jahren sterben. Das wird man im tausendjährigen Reich finden, nicht aber im himmlischen Jerusalem. Das nicht. Ja, nur ein Beispiel. Aber wir finden im Alten Testament schon so Gedanken wie das Abwaschen von Tränen. Ja, das kennen wir auch aus der Offenbarung. Ewige Freude, das Schauen von Gott, ewiger Friede und kein Tod wird mehr sein. Das sind die Dinge, die uns daran erinnern, dass manche Verheißungen auch schon gelten für uns, wenn wir dereinst im himmlischen Jerusalem ankommen. Was oder wen erwarten denn die Juden, insbesondere im messianischen Reich, den Messias? Ja, das ist dann der zweite Teil jetzt der Predigt. Messias, im Griechischen übersetzt Christos oder auch Christus, lateinisch. Das ist Gesalbter, der Begriff für Gesalbter. Ne? Im Tanach wird so vor allem der rechtmäßige, von Gott eingesetzte König der Juden bezeichnet, dessen Thron auf Ewigkeit immer von einem Nachfolger Davids besetzt sein sollte. Lesen wir ein paar Stellen aus dem Alten Testament, die den Messias speziell betreffen, auch im tausendjährigen Reich. Jesaja 4, an jenem Tag wird der Spross des Herrn, ein Begriff für den Messias, der Spross des Herrn zur Zierde und zur Herrlichkeit sein und die Frucht des Landes zum Stolz und zum Schmuck für die Entkommenen Israels. In Jesaja 9, was wir auch Weihnachten gerne lesen, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf den Thron Davids und über seinem Königreich. Ein bisschen weiter nochmal Jesaja 11, da finden wir nochmal den Spross. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Frucht des Herrn. Micha 5, 1 bis, ich muss euch ein paar Bibelstellen heute so benennen, weil es ist einfach wichtig, dass wir das mal hören und lesen, was in der Bibel über den Messias steht und wo es steht. Micha 5, 1 bis 4. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Und sie werden in Sicherheit wohnen. Ja, jetzt wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und dieser wird Friede sein. Hesekiel, ich überspringe jetzt ein bisschen, Hesekiel 34, und ich werde einen Hirten über sie einsetzen, der wird sie weiden, meinen Knecht David, der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, werde ihnen Gott sein und mein Knecht David wird Fürst in ihrer Mitte sein. Ja, das sind einige Bibelstellen, wo wir finden, der Spross, der Messias oder der König, der ewig herrschen wird auf dem Thron Davids. Sacharja 6, und sage ihm, so spricht der Herr der Herrscherin, siehe ein Mann, Spross ist sein Name. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen und er wird Hoheit tragen und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Die Juden glauben daran, dass dereinst der Messias noch kommt und dass er dieses messianische Reich dann sofort errichten wird, was dann für ewig gilt. Er wird Gerechtigkeit, Frieden und Wohlstand verschaffen. Wir als gläubige Christen heute dürfen wissen, dass es etwas anders sein wird, dass wir dieses tausendjährige Reich haben werden und dass danach der Herr wiederkommt oder beziehungsweise dann der Teufel endgültig geschlagen wird und das himmlische Jerusalem vom Himmel herabkommt. Und darauf dürfen wir uns freuen. Warum erkennen die Juden das nicht im Alten Testament? Ja, sie haben eine Decke vor den Augen. Der Heiko hat es letzte Woche auch schon gesagt, Römer 11, 7 und 8. Die übrigen jedoch sind verstockt worden, wie geschrieben steht. Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Die Juden lesen das auch alles und könnten eigentlich diese ganzen Dinge über den Messias, wenn sie das Leben mit Jesus vergleichen. Es gibt einen schönen Roman, Michael haben wir gelesen, da geht es um die Liste. Ja, da ist ein Pharisäer, der Nikodemus wird hier genommen und er hat tatsächlich eine Liste erstellt, wo der Herr Jesus Merkmale aus dem Alten Testament erfüllt, nachweislich, dass er der Messias ist. Und je mehr Merkmale ja dazukommen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass er es nicht ist. Ja? Wenn du nur einen Hinweis hast, okay. Aber es waren, ich weiß nicht, nachher 20, 30 Hinweise, die allein der Nikodemus damals schon, als der Herr Jesus noch lebte, festgestellt hat. Und diese Liste gibt es wirklich. Ja? Also von daher, die Juden, die Pharisäer, die Schriftgelehrten hätten es erkennen müssen, sollen, können, wie auch immer. Aber sie wollten nicht, sie waren verstockt. Die Pharisäer fürchteten um ihre Macht, klar. Und zum anderen, andere Juden erwarteten von dem Messias nicht nur das messianische Wunder geschehen, das Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hören, sondern sie erwarteten auch, dass der Tag der Rache kommt. Ja? Mit dem Erscheinen des Messias kommt der Tag der Rache. Das war oder ist heute immer noch eine große Erwartung für die Juden. Und das kann man gut verstehen, wenn man das verfolgt, wie es den Juden heute geht, wie es in den letzten 2000 Jahren gegangen ist. Immer verfolgt, immer getötet und gemordet. Und man kann es verstehen, dass sie eine Sehnsucht haben nach einem Rächer, dass sie eine Sehnsucht haben nach einem Friedensreich, aber auch, dass sie die Sehnsucht haben, dass damals die Römer vertrieben werden. Jesus hat damals tatsächlich aus dem Alten Testament zitiert. Er war in der Synagoge und berichtete davon, dass er dazu gekommen ist, das können wir im Lukas-Text finden, dass er hat da erklärt, an diesen Tage hat sich diese Voraussage erfüllt. Ich bin gekommen, um den Armen das Evangelium zu verkünden. Lahme werden gehen, Blinde werden sehen. Das hat er den Menschen in der Synagoge erklärt. Er hat aber weggelassen, was in Jesaja-Text steht, und den Tag der Rache für unseren Gott. Das hat er in der Synagoge nicht gesagt, der Jesus. Das hat er weggelassen. Da hat er nicht gesagt, dass sich das schon erfüllt. Deswegen sind die Menschen damals verunsichert gewesen. Sogar Johannes der Täufer war verunsichert. Er hat gesagt, müssen wir auf einen anderen warten? Ja, und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, also den Jüngern vom Johannes, schaut doch, Blinde werden sehend, Lahme werden gehen, Armen wird das Evangelium gebracht. Und das sollten sie dem Johannes sagen. Tag der Rache, hat Jesus nicht gesagt. Ja, interessant ist, man hat mit Jesus gedacht, jetzt kommt der Messias, als Jesus einzog nach Jerusalem. Auf dem Esel reitend, haben die Menschen Palmzweige ausgelegt. Warum? Palmzweige? Laubhütte. Laubhütten wurden mit Palmzweigen. Und sie haben Palmzweige genommen und haben vor Jesus ausgebreitet, den Weg bereitet, weil sie dachten, jetzt kommt der Messias. Der Tag der Rache bricht an. Die Römer werden geschlagen. Wir wissen, dass es anders kam. Ja, aber das ist das, was die Juden sich mit der Ankunft des Messias eigentlich damals schon erwartet haben. Und das ist nie passiert, der Tag der Rache. Deswegen glauben die Juden heute noch, wenn der Messias kommt, der Jesus kommt es nicht sein, weil der Tag der Rache ist nicht gekommen. Deswegen sind die Juden auch heute immer noch in der großen Erwartung, der Tag der Rache, der Messias kommt und dann beginnt dieses messianische Reich. Die Juden hätten auch im Buch Daniel erkennen können, dass der Messias schon da ist. Der Heiko hat es letzte Woche auch schon mit diesen Jahrwochen, ja, will ich jetzt gar nicht wiederholen. Aber es ist für einen Schriftgelehrten sehr eindeutig nachweisbar und erklärbar zu der damaligen Zeit schon. Ja, der Zeitpunkt war schon da, dass der Messias da ist. Und gerade zur Zeit, wo der Herr Jesus seinen Dienst begann, haben sich die Jahrwochen erfüllt. Ja, das hätten damals schon die Pharisäer erkennen können. Aber wie gesagt, sie wollten nicht, sie konnten nicht, die Decke vor den Augen. Und auf der anderen Seite fürchteten sie um ihre eigene Macht. Wenn der Messias kommt, braucht man die Pharisäer nicht mehr. Ja, das ist also die große Erwartung der Juden. Ein geniales Reich, voller Freude, voller Reichtum, voller Wohlstand, voller Frieden. Im Angesicht des Messias, der Rache nehmen wird an allen Bösen, die Israel drangsaliert haben. Ja, bis heute. Sie haben eine Sehnsucht nach diesem Reich, also die an die Tora glauben, diese Juden. Die haben eine Sehnsucht nach dem Messias und dem nach diesem messianischen Reich. Und mit dieser Sehnsucht komme ich zum dritten Punkt der Predigt, nämlich zu uns. Ja, weil die Juden sehnen sich so sehr nach ihrem Messias. Und erstmal die Frage, wo werden wir denn überhaupt sein im tausendjährigen Reich? Ja, gibt uns die Bibel da einen Aufschluss, ne, damit wir mal wissen, haben wir da Aufgaben im tausendjährigen Reich oder sind wir nur Zuschauer? Ne? Also die Bibel sagt also mindestens an zwei Stellen, was wir zu tun haben. Wir haben nämlich zu tun im tausendjährigen Reich. Matthäus 19, Vers 28. Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Ja, das ist, also wenn der Herr Jesus auf seinem Thron sitzt, das ist also nicht zu der Zeit, wo der Herr Jesus das gesagt hat, sondern das ist die Zeit des tausendjährigen Reiches. Da ist es noch notwendig, dass über die Juden Gericht gehalten wird. Ja, über Israel, über die 12 Stämme. Das ist im himmlischen Jerusalem nicht mehr notwendig. Also bezieht sich diese Aufgabe für uns, für dich und für mich auf die Zeit des tausendjährigen Reiches. Wir dürfen, müssen, können, sollen richten über die 12 Stämme Israels. Was auch immer das heißt. Offenbarung 2, Vers 26, fortfolgende. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Hier finden wir etwas über die Nationen, weil zu dem Zeitpunkt des tausendjährigen Reiches gibt es noch die Nationen. Ja, die werden den Herrn Jesus sehen, sie werden erkennen, ja, das ist der Herrscher, der König, aber sie müssen gerichtet werden. Es sind noch nicht alle Menschen erlöst im tausendjährigen Reich. Also zwei Aufgaben. Wir richten die Juden und wir richten die Heiden. Dafür sind wir da. Natürlich im Auftrag von unserem Herrn Jesus. Nicht alleine. Wir werden dann schon unseren Auferstehungsleib haben. Ja. Und wir werden dann mit Jesus herrschen. Auf Thronen sitzend. Weiß nicht, wie wir uns das vorstellen können, ja, aber sind wir darauf vorbereitet? Ja, fühlst du dich dazu bereit? Fühlst du dich berufen? Freust du dich darauf? Freue ich mich darauf? Lechzen wir wie ein Hirsch nach frischem Wasser, nach der Zukunft, die uns bevorsteht? Trachten wir nach dem, was droben ist? Trachten, ja, dieser Begriff trachten, nicht nur ein bisschen ausgucken, sondern trachten, lechzen. Ja, das ist diese Bedeutung, dieses Trachten, wie wenn du in der Wüste bist und hast tierisch Durst und du willst Wasser haben. Du trachtest nach dem Wasser. Ja, und ist unsere Freude so groß auf das, was vor uns liegt? Man freut sich an Weihnachten, ja, früher als Kind, ich weiß nicht, die Kinder heute, wenn es ähnlich haben, man freut sich auf die Geschenke. Ja, früher konnte ich es nicht abwarten und habe auch schon mit meinem Bruder zusammen Schränke durchsucht, wenn die Eltern nicht da waren. Manchmal haben wir was gefunden, haben uns wieder schön versteckt. Ne? Da wieder, wo es hin war, wo es herkam, haben wir es wieder hingetan, schönen Teddybär oder so. Ja, oder wo klar war, unser Hochzeitstermin steht fest. Ja, natürlich, da habe ich getrachtet. Ja, ich glaube, das könnt ihr nachempfinden. Da trachtet man, da freut man sich, da sehnt man sich. Oder man sehnt sich nach einem Urlaub irgendwo, ja. Aber das ist alles ganz klein gegenüber dem Himmel. Na? Und was ist mit dem Schauen Gottes? Das sollte doch das Höchste meines Lebens sein, dass ich danach sinne und trachte und die Sehnsucht habe wie die Juden, dass ich mich sehne nach der Tschetschina Gottes und dass ich Gott schaue in Jesus Christus. Ja, dass ich ihn sehen kann. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Aber vor dem Schauen Gottes liegt für uns auch immer noch das Unbekannte, der eigene Tod, das Abschiednehmen, die Sorge dazu kann uns ausbremsen. Jo, das ist so. Aber Paulus hatte trotzdem dieses Trachten. Ich sehne mich danach, hier abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Das hat der Paulus gesagt. Herrlich. Ja, der war nicht lebensmüde, der Paulus, aber er wollte bei Christus sein. Und ich glaube, der Gradmesser unserer Sehnsucht ist die Liebe. Ja, und lieben wir das hiesige Leben mehr als das künftige? Haben wir eine bewusste Entscheidung getroffen, Jesus zu lieben? Hast du so eine Entscheidung mal getroffen? Liebe ist eine Entscheidung. Ohne Vorbedingungen und auf ewig. Drängt die Liebe Christi dich, wie den Paulus, von Gott zu erzählen, Zeugnis zu geben. Und je größer die Liebe zu Gott, glaube ich, desto größer ist auch die Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Gott und auch nach der zukünftigen, nicht nur hier jetzt. Wenn wir Kanal der Liebe Gottes sind, können wir das, was Gott unseren Becher auffüllt. Ja, wir haben ja einen Becher, den füllt Gott mit Liebe. Und der quillt über. Gibst du das, was überquillt, weiter an andere? Ne? Gib ich das weiter? Ja, wir dürfen wissen, dass unsere Zukunft auch über das tausendjährige Reich hinausgeht. Ja, im himmlischen Jerusalem werden wir gemeinsam mit Jesus und mit den auch gläubigen Juden, an Jesus Christus gläubigen Juden, werden wir gemeinsam herrschen, dann wahrscheinlich über Engel. Weil Nationen wird es dann nicht mehr geben, Ungläubige wird es nicht mehr geben. Und wir werden mit Jesus im himmlischen Jerusalem sein. Er ist unsere Lampe, wir brauchen keine Sonne mehr. Das Lamm ist unser Licht. Ja, und es ist doch herrlich, was uns da bevorsteht. Wir wissen aus der Offenbarung über unsere Zukunft, haben wir gehört in der Predigtreihe Offenbarung 20 bis 22, so einige Dinge, die uns erwarten. Aber es gilt auch immer noch 1. Korinther 2, damit schließe ich. 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet, die ihn lieben. Ja? Und ich glaube, darauf dürfen wir uns freuen, dürfen wir nachtrachten und das sollte unser Leben beherrschen. Und vielleicht wird manches, was uns hier beschäftigt, dann ganz klein. Okay, lasst uns zusammen beten. Lieber Jesus, wir haben in den letzten Wochen betrachtet, wie dein Volk verfolgt wurde und bis heute morden die Menschen gegen Israel. Und es tut uns weh, wenn wir das sehen, weil wir wissen, Israel ist dein Augapfel. Und was dich verletzt, das verletzt uns. Wir bitten dich, Herr, dass du dein Volk beschützt, dass du ihnen die Decke irgendwann wegnimmst, dass sie dich schauen dürfen, wie du bist, dass die Juden an Jesus gläubig werden, dereinst, dass sie dich erkennen, lieber Herr Jesus, wie du bist und dass du der Messias bist und dass du schon da warst, dass sie dich in ihr Herz einschließen. Und wir bitten dich für uns, dass wir diese Sehnsucht nach dem himmlischen Jerusalem, nach der Gemeinschaft mit dir, der einst im Himmel, im himmlischen Jerusalem, dass wir das ersehnen, dass unsere Sehnsucht wächst, dass unsere Liebe wächst. Herr, mach das in uns und dass andere Menschen das an uns sehen können, dass wir voller Liebe stecken, deine Liebe, und die Liebe geben wir weiter. Stärke uns, Herr, und stärke unseren Glauben, dass wir wachsen und dass wir einfach, ja, dass wir Zeugnis geben können von deiner Liebe und von dem, was du für uns bereitet hast in der Zukunft. Hab lieben herzlichen Dank. Amen. Amen.